Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich wieder hier im Börsenradio zu sein. Mein Name ist Tom Jacobi. Ihr und Sie kennt und kennen mich aus vergangenen Aufnahmen. Ich bin Wirtschaftsmathematiker, führe das Doppelanalyse-Wikifolio als Erntehelfer in Anführungszeichen. Aktuell 14% Jahresrendite seit 2013 und freue mich hier heute ein Update geben zu können.
Ja, machen wir eine Doppelanalyse im Studio vom Börsenradio. Mein Name ist Peter Heinrich. Erntehelfer, ja, du hast die Zahl jährlich genannt. Ich nenne sie mal in groß. Wie groß ist deine Ernte? Über 450% seit 2013. Bevor wir zu Aktien kommen, du suchst ja unterbewertete Aktien. Du hast verschiedene Kriterien. Ja. Charttechnik, Quartalszahlen, Nachrichtenlage, Produktchancen. Welches dieser genannten ist denn für dich wichtig und in welcher Reihenfolge magst du diese Analysen?
Ich glaube, man kann das ehrlicherweise nicht mit einer festen Reihenfolge belegen. Man muss die Dinge im Verhältnis sehen und dann für die einzelne Aktie, für das einzelne Unternehmen bewerten und gewichten. Es greift ja ineinander und wenn man jetzt eine Reihenfolge geben würde, dann würde man vielleicht etwas auf eins setzen, wo man dann bei einem konkreten Unternehmen aber doch eine andere Reihenfolge sieht, beispielsweise. Sind für mich eigentlich fundamentale Kennzahlen sehr wichtig, aber es kann natürlich sein, dass ein Unternehmen dadurch ins Wikifolio kommt, weil es einfach blendende Zukunftsaussichten hat und dann kann ich natürlich nicht die bestehenden Fundamentalkennzahlen auf Rang 1 setzen. Ne? Also das muss man immer ein bisschen ins Verhältnis setzen und dann insgesamt integral bewerten. Ich glaube, was vielleicht etwas besonders ist oder wo ich mich ein bisschen abgrenze von anderen, dass ich durchaus bereit bin, risikobewusst zu investieren, ne? Also nicht risikoavers, aber auch natürlich nicht Harakiri, sondern risikobewusst. Das führt dazu, dass ich immer mal wieder auch einen einzelnen Wert im Wikifolio habe. Das war letztes Jahr Intelligo, das war dieses Jahr die SDM, der abstürzt. Aber dafür sind halt besonders hohe Renditen häufig bei anderen Werten möglich. Und die 14% im Jahr im Durchschnitt, die sprechen ja dafür, dass diese Strategie jetzt auch schon seit wirklich langer Zeit aufgeht und das freut mich natürlich.
Du bist mit 93,5% in Aktien investiert, hast nicht viel Liquidität, momentan 13 Aktien drin. Berühmte Namen wie Sixt zum Beispiel und Indus Holding kennen wahrscheinlich die meisten. Du hast mir aber auch welche geschickt, die seit dem letzten Podcast, Wikifolio Podcast, mit dazugekommen sind. Lass uns da mal reingehen. Das Schöne finde ich, es sind Aktien, die habe ich ganz selten im Interview und manche sogar noch nie gehört. Zum Beispiel Inter & Co. Könnte man sagen, das ist sowas wie die brasilianische Antwort auf die großen Finanz-Super-App, Bankenkredit, Investment, Shopping, irgendwie alles unter einem Dach. Was machen die und wie stark ist das Wachstum?
Genau, also Inter ist eine brasilianische Online-Bank, eigentlich wie man sie aus vielen anderen Ländern und aus Deutschland auch kennt. In Brasilien ist das alles vielleicht ein bisschen später gestartet. Länger das Wikifolio verfolgende Anleger, die wissen, dass ich schon mal in die Halyk-Bank aus Kasachstan sehr erfolgreich investiert hatte, auch wegen ihrer Digitalisierungsstrategie. Und die Inter ist vielleicht ein bisschen damit vergleichbar, nur dass sie eigentlich noch digitaler und eigentlich rein digital aufgestellt ist. Und eben tatsächlich dann auch sehr stark wächst. Wir hatten jetzt zuletzt zum ersten Halbjahr auf Quartalsebene ein Kundenwachstum in der reinen Anzahl von 15% und das Net Interest Income, also die Zinsdifferenz, wuchs sogar um 39%. Also sehr steiles Wachstum. Die Gesamtbruttoumsätze wuchsen um 29%. Das sind also wirklich starke Werte und das Ganze skaliert. Der Jahresüberschuss, also eigentlich Periodenüberschuss im zweiten Quartal, wuchs um 34%. Also da geht richtig was vorwärts. Und also sowas liebe ich vor allem, weil das jetzt nicht irgendwie auf Einmaleffekten beruht, sondern das kann man eigentlich bei Inter Quartal für Quartal wirklich rückblickend sehen, wie da alles wächst. Und dementsprechend spricht sehr viel dafür, dass es weiter wächst. Die Firma bietet einen Quartalscall an, wo man Fragen stellen kann. Das finde ich immer sehr wichtig, dass man da eben auch, da wo man vielleicht noch unsicher ist, nachhaken kann und dann Antworten bekommt. Ist für mich eine runde Sache, tolle Wachstumsstory. Also im EPS hatten wir jetzt im vergangenen Jahr in Euro umgerechnet 47 Euro Cent EPS. Das wären jetzt dieses Jahr sicherlich nochmal ein ganzes Stück mehr. Das heißt, wir haben hier ein KGV für 2026 von ja vielleicht 10, vielleicht schon etwas unter 10. Und bei dem Wachstum wird das natürlich dann 2027, 2028 immer schöner. Insofern rechne ich da eigentlich sehr fest mit Kurssteigerungen, zumal man jetzt auch den US-Markt zusätzlich betritt und das natürlich noch zusätzliche Wachstumschancen bietet.
In deinem Wikifolio sind Aktien wie zum Beispiel Deutsche Rohstoff oder, war für mich auch ja nicht ganz neu, aber überraschend, Net Digital. Das ist ein ziemlich kleiner Technologiewert aus Düsseldorf, aber mit guten und erstaunlichen Wachstumsraten, machen Payment, digitale Inhalte und inzwischen auch KI. Klar, wer macht das nicht? Der Umsatz hat sich im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt.
Ja, Net Digital, so spricht man sie aus, habe ich jetzt bei der Hauptversammlung in Düsseldorf gelernt, wo ich am vergangenen Freitag war. Bis dahin hatte ich tatsächlich selbst immer Net Digital gesagt, aber sie heißt tatsächlich ganz klassisch deutsch Net Digital. Wächst tatsächlich unfassbar. Und ich war jetzt auch auf der Hauptversammlung, um da mal hinterzufühlen, was hat es eigentlich mit diesem Wachstum auf sich? Denn im reinen B2B-Geschäft ist das ja manchmal etwas schwierig, da reinzugucken. In der Tat, wie du schon sagst, bietet NetDigital verschiedene KI-Lösungen, insbesondere im Bilderkennungsbereich. Da kann es von Ampelsteuerungen, also relativ profaner Technik, bis hin zu Drohnenabwehr und Drohnenerkennung gibt es da ganz unterschiedliche Dinge, die man mit der Bilderkennung machen kann. Die wirklich großen Umsatzsprünge, die entstehen aber in Zusammenarbeit mit den großen Mobilfunkern und Spezial- und Abrechnungsservices, die man für die macht. Das sind für diese Riesenunternehmen, sind das kleine Krümel, um die sie keine Lust haben, sich selbst zu kümmern. Und man muss sich dann wirklich vorstellen, der Elefant, der frisst das Brot und darunter ist die Ameise. Und die Ameise ist in dem Fall Net Digital und frisst die Krümel, die den Elefanten nicht mehr interessieren. Aber diese Krümel sind für Net Digital natürlich unglaublich groß. Und dadurch, dass das alles digital ist, kann man das eben auch sehr gut hochwachsen lassen. Wenn man diese Lösung einmal aufgesetzt hat, kann es dann auch anderen Mobilfunkern anbieten und kann dann eben sehr große Umsatzsprünge machen, ohne dass man eigentlich groß zusätzliche Mitarbeiter einstellen müsste oder in den Systemen nachwachsen müsste, weil man die Lösungen eben digital einmal hat. Und dann entstehen natürlich Umsatz und insbesondere Gewinnsprünge. Das sieht jetzt auch zum Halbjahr wieder richtig, richtig gut aus. Es wurde jetzt eine neue Lösung im Open Banking auf der HV präsentiert, die jetzt erst im Q4 kommen soll, die dafür spricht, dass insbesondere die Gewinne im Q4 und 2027 nochmal zusätzlich ansteigen könnten. Und wenn man sich das dann alles zusammen anguckt, dann werden 2026 und 2027 sehr wahrscheinlich wieder tolle Jahre. Es wurde auf der HV auch eine Dividende in Aussicht gestellt, für viele ja auch wichtig. Insbesondere der Hauptaktionär hat anscheinend tatsächlich auch ein Interesse an dieser Dividende. Und es stellt sich anscheinend fast nur noch die Frage der Höhe. Also insgesamt auch hier ein echter Wachstumswert. Kein Wert, den man auf Basis der vergangenen Zahl, zumindest nicht der Jahreszahlen, beurteilen sollte. Aber ich würde mir die Halbjahreszahlen mal angucken. Das ist schon wirklich stark. Und dann kann man sich überlegen, was da in der Zukunft noch bei rauskommt.
Du hast unter anderem dein Wikifolio Pro Credit Holding und eine Kochbox, Chefelo. Naja, Chef, Koch, Chef, kann man sich den Namen so ein bisschen herleiten. Kochboxen aus Skandinavien. Kochboxen galten eigentlich an der Börse nach Corona eigentlich als ziemlich abgekühltes Thema. Warum ist Chefelo für dich gerade wieder heiß?
Also Chefelo kennt ja in Deutschland eigentlich fast niemand. Wie ich hörte, werden sie bald jetzt auf Tradegate gelistet. Insofern werden sie dann vielleicht etwas bekannter. Sie sind aber auch bisher schon an deutschen Kleinbörsen handelbar. Sie hießen früher LMK Group, also bis 2024. Auch daher vielleicht ist der Name hier noch nicht bekannt. Und ganz wichtig ist, Chefelo tritt als Chefelo tatsächlich nur an der Börse auf. Die Handelsmarken in Skandinavien, die sind angepasst an die jeweiligen Länder. So heißt man in Norwegen, wenn ich das ungefähr richtig ausspreche, Gott levert, was so viel heißt wie gut geliefert. Oder in Schweden heißt man Linas Matkasse, was so viel heißt wie Linas Essensbox. Oder in Dänemark Retnemt, richtig einfach. Also deshalb ist der Name vielleicht ein bisschen unbekannt. Am ehesten vergleichbar ist das Ganze ganz klar mit HelloFresh, das kennt jeder. Die sind aber natürlich wesentlich weniger spezialisiert auf einen Bereich Und wenn ich so an meine persönlichen Erfahrungen mit HelloFresh denke, ohne dass ich dir das groß dissen will, ich war nie richtig glücklich damit. Ne? Man hatte eine recht teure Kochbox, hatte dann aber wenig Menge bei den sogenannten Filetstücken drin. Also insbesondere, wenn da ein schönes Steak drin war, dann war das häufig sehr klein. Und ich musste häufig 2 Portionen bestellen, um satt zu werden. Dazu hatte ich dann häufig nur eine geringe Auswahl. Ja, habe dann gar nicht für jede Woche irgendwie was gefunden, was ich wirklich essen wollte. Und genau das macht Chefalo anders. Die richten sich erstens sehr stark an den jeweiligen Markt, bieten eine sehr große Auswahl und insbesondere auch was die Portionsgröße angeht, haben auch den Anspruch, ordentliche Portionen zu liefern und verlangen übrigens auch einen höheren Preis als HelloFresh, sind also alles andere als der Billiganbieter im Markt, sondern sind eigentlich der Edelkonkurrent. Und in Skandinavien verfügt man natürlich über die Einkommen, das dann auch zu zahlen. Sie starten jetzt gerade in Finnland die Expansion, machen das Region für Region, also schön vorsichtig, ohne enormes CapEx, sondern ganz sanft, haben letztes Jahr schon 40 Cent umgerechnet in Euro EPS erzielt, haben dabei auch eine Dividende ausgezahlt und werden dieses Jahr sicherlich noch ein höheres EPS erzielen. Vor allem ist das Wachstum aber auch hier wieder stark. Wir haben jetzt im zweiten Quartal 26% Umsatzwachstum gesehen. Also das ist wirklich mächtig für einen Wert, der gut sichtbar ist. Also die Boxen kann sich jeder angucken, wenn er mal in Skandinavien ist, kann jeder bestellen. Man findet etliche Rezensionen für einen Wert, der heute schon Gewinne macht und der ein schönes und wirklich tolles Wachstum eigentlich mit den 26% hinlegt. Also dafür zahle ich dann auch gerne KGV von gut 20, denn das wird sich ganz schnell runterskalieren und dementsprechend rechne ich da mit weiteren Kurssteigerungen. Und wenn man so ein bisschen in den Chart zurückguckt, dann sieht man, dass in der Vergangenheit das genauso eingetreten ist. Ich würde jetzt angesichts der weiteren Expansionspläne und des Wachstums wirklich fest davon ausgehen, dass sich das dann auch so fortsetzen wird.
Schauen wir weiter rein. Neben dem Wert Deutsche Rohstoff gibt es einen Wert, der heißt HMS Bergbau. Ein klassischer Kohlehändler, ist inzwischen aber deutlich breiter aufgestellt. Neben dem internationalen Rohstoffhandel, Öl, Treibstoffe, gibt es auch zunehmend eigene Beteiligungen aus Minen. Wird quasi aus einem Händler so ein richtige Rohstoffbude dann, Rohstoffhaus?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Also bislang, wie du schon sagst, hat man eigentlich ausschließlich Kohle gehandelt. Man hatte früher auch mal in Schlesien so eine kleine Kohlemine noch. Also ein bisschen Erfahrung hat man da. Aber jetzt macht man diese anderen Bereiche groß. Der Treibstoffhandel, da hatte man letztes Jahr ja ein erfahrenes Team gekauft, die das genauso fortsetzen konnten, wie sie es bisher gemacht haben. Dementsprechend tragen die auch laufend schon zu guten Gewinnen bei. Und die Kohleminen im südlichen Afrika, die fahren gerade hoch. Die eine ist schon ganz gut hochgefahren, die andere wird jetzt im Q3, Q4 ihre volle Produktionsmenge erreichen. Auch da war ich bei der Hauptversammlung, da wurde darauf hingewiesen, vorsichtig und sanft, dass da möglicherweise dann auch nochmal weitere Zuschreibungen erwartbar sein könnten, wenn die Mine voll im Betrieb ist und damit ihre Leistungsfähigkeit beweist. Ich glaube, der Wert ist deshalb attraktiv, weil durch die Ausweitung des Geschäfts da jetzt eine hohe Gewinnsteigerung zu erwarten ist. Ich persönlich rechne mit einem Ergebnis je Aktie in 2027, wenn also alles verläuft, und vielleicht 7,50 Euro. Und wenn du überlegst, dass du jetzt halt bei 40 Euro Kurs bist, dann sind 7,50 Euro als EPS, das würde dazu nicht passen. Und wenn das so aufgeht, und diese 7,50 Euro dann übrigens ohne Einmaleffekte, ne? Wir können jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich schon ähnliche oder höhere EPS-Werte erzielen, aber da sind dann eben Buchwerthochschreibungen enthalten. Diese 7,50 Euro, mit denen ich im nächsten Jahr rechne, die sind dann tatsächlich rein operativ. Und das wäre ein zu hoher Wert, um bei 40 Euro Kurs zu stagnieren, ist meine Investmentthese. Und auch da bin ich mir relativ sicher, dass die am Ende aufgeht. Es kann bei allen Aktien immer mal irgendwas dazwischen kommen. Das ist klar, man muss flexibel bleiben. Das gilt für alle hier vorgestellten Werte. Aber ich skizziere eben meine Investmentthesen und bin dann eben auch flexibel, wenn sich was ändert, entweder aufzustocken. Du hast gesagt, ich habe noch 6% Cash. Da gucke ich mal, was ich da an Opportunitäten finde. Das finde ich immer ganz gut. Und auf der anderen Seite bin ich mit den Werten natürlich auch nicht verheiratet und stoße die ab, wenn sie mir nicht mehr zusagen, weil sich der Investment Case grob geändert hat. Aber hier HMS bin ich aus heutiger Sicht wirklich sehr zuversichtlich, dass das in die Richtung läuft, die ich gerade skizziert habe.
Einen machen wir noch, einen Wert. Solutions AG, eine deutsche Firma aus Potsdam, die haben mit Immobilien zu tun, sind in selber Digitalisierung von Immobilien. Muss ich dir so vorstellen, die steigen den Kunden aufs Dach, meinetwegen so eine Rewe hat x Liegenschaften und die müssen halt ein oder zwei Mal einfach geprüft werden. Die fliegen dann mit Drohnen drüber und digitalisieren alles und sagen dann dem Eigentümer, du pass auf, wenn es da nicht reparierst, dann tropft es vielleicht. Das Thema hatten wir in vielen, vielen Börsenradio-Interviews schon mit Solutions und eigentlich hatten sie es nie geschafft, Gewinne zu machen. Und 2025 war es endlich soweit.
Ja, tatsächlich. 2025 unterm Strich zum ersten Mal schwarze Zahlen. Hat mich auch sehr gefreut. Und die Solutions, wenn man so ein bisschen zurückguckt, die war ja, ich würde sagen, so 2023 etwa war das ein heißer Kandidat bei vielen, die so Microcap sich angucken, weil sie auf das Umsatzwachstum geguckt haben und gesagt haben, das skaliert. Und dann ist der Kurs jetzt in den letzten zwei, drei Jahren doch deutlich zurückgegangen, weil man vermeintlich beobachtet hat, dass diese Entwicklung nicht stattfindet. Warum sage ich vermeintlich? Das kommt so ein bisschen drauf an, was man sich da anguckt tatsächlich. Wesentliche Umsätze, also wirklich ein hoher Anteil bei der Solutions, der entsteht ja durch Dachreparaturen. Man hat diese App, mit deren Hilfe man die Dächer verwaltet, man beobachtet die Dächer und hin und wieder fällt eine Reparatur an. Dadurch, dass das Portfolio ja noch nicht so wahnsinnig groß ist, sind diese Reparaturen natürlich a, ungleich verteilt, über Quartale sowieso, aber auch über Jahre etwas ungleich verteilt und b, angesichts der wirtschaftlichen Lage aktuell und auch dem Thema, wie geht es eigentlich weiter, mit Energieeffizienz, mit Dämmung und so weiter. Jetzt neue Bundesregierung, die hat sich noch nicht so ganz eindeutig positioniert. Wie es da weitergeht, dementsprechend vorsichtig sind natürlich Unternehmen mit Dachsanierungen, weil sie wissen wollen, wie saniere ich das denn jetzt richtig, sodass das dann auch viele Jahre wieder hält. Kann ich auch verstehen. Das führte also dazu, dass das Umsatzwachstum gedämpft ist, aber vorübergehend gedämpft ist. Und was eine viel bessere Kennzahl ist als das Umsatzwachstum, ist, da hatte ich in der Vergangenheit auch immer drauf gedrängt, dass die veröffentlicht wird und seit längerer Zeit macht das Solutions jetzt dankenswerterweise auch. Das ist nämlich die Dachfläche under Management. Da kann man sich vorstellen, da hat man eben wirklich eine Kennzahl, die beschreibt den Grundstock dessen, aus dem man Umsätze generieren kann. Und dass diese Umsätze aus den genannten Gründen darum dann eben stark schwanken, das ist völlig normal. Darauf darf man sich meines Erachtens hier nicht fokussieren, sondern man muss sich auf das Umsatzpotenzial fokussieren. Und das skaliert die ganze Zeit. Wir hatten Ende 2023 2,59 Millionen Quadratmeter Dachfläche und haben jetzt im ersten Halbjahr 2026 5,22 Millionen. Also das ist ziemlich genau eine Verdopplung in 2,5 Jahren. Insofern ist das Wachstum da unter der Oberfläche wirklich völlig ungebrochen. Wir haben jetzt Förderungen zusätzlich bekommen, Fördermittel in die Solutions, die auch den Gewinn treiben werden. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, unter der Oberfläche zu gucken, wie sich dieses Potenzialwachstum da entfaltet. Und wenn wir sehen, dass wir jetzt eine schwarze Null haben und wir haben dieses Potenzialwachstum da drunter, wir haben in der Zukunft steigende Umsätze einmal, weil irgendwann dann hoffentlich ja nicht ganz bald weg diese Zurückhaltung der Kunden, was die Sanierungen gelöst wird, weil auch politisch Klarheit herrscht und andererseits aber eben selbst auf diesem Niveau schon zusätzliches Wachstum, weil eben diese Dachfläche under Management die ganze Zeit wächst. Und wenn wir dann von einer schwarzen Null im Gewinn ausgehen und wir haben jetzt die Förderzuschüsse und wir haben jetzt das Wachstum und das veränderte Verhalten, dann glaube ich, kann da relativ schnell eine Skalierung wieder reinkommen. Das ja, hat im Moment keiner so richtig auf dem Schirm. Es traut vielleicht auch aufgrund der vergangenen Kursentwicklung der Solutions nicht jeder aktuell zu. Aber ich glaube, diese Erklärung, die ich gerade geliefert habe, warum ich an das künftige Wachstum und auch an baldige weitere Gewinne glaube, da ist es schwer gegen anzuhalten argumentativ. Sonst freue ich mich immer, wenn mir jemand in den Foren einen Hinweis gibt und mit mir diskutiert. Aber ich sehe wirklich sehr schönes Potenzial. Und ich glaube, der Vorstand, wer den kennengelernt hat, ich habe ihn jetzt auf dem Hit wieder getroffen, war aber auch auf der Hauptversammlung in Berlin, der ist wirklich sehr umtriebig, der Jonas Enderlein, kümmert sich intensiv um die Dinge. Und auch dahingehend habe ich hier wirklich ein sehr gutes Gefühl, dass das aufwärts gehen dürfte. Und dann, im nächsten Börsenradio-Interview, sprechen wir hoffentlich darüber, dass es weitergegangen ist mit meinen 14% Rendite und dass ich 2026 auch wieder den DAX geschlagen habe, denn das ist ja mein jährliches Ziel, was mir auch fast immer gelungen ist.
Na dann, viel Erfolg, Tom, ich danke dir.
Ich danke dir auch, viele Grüße.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.